Hallo.
Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up,
Pop. Wie geht es dir, Martin? Ich war schneller.
Sehr gut. Und dir?
Na?
Nun, wir machen immer weiter und es ist eine nie endende Geschichte.
Ja, heute sprechen wir über den Stein des Anstoßes. Und das war ja schon, seit es eine Rebellion im Himmel gab.
Ja.
Sogar schon bevor diese Erde geschaffen wurde, war er ein Stein des Anstoßes. Und überleg einmal, wie viele Engel über diesen Stein stolperten.
Ein Drittel. Und das sind wahrscheinlich Milliarden.
Das sind Milliarden. Martin, nachdem er so ein Stein des Anstoßes war und immer noch ein Stein des Anstoßes ist, denke ich, dass wir Gebet brauchen.
Ja, lass uns beten. Unser himmlischer Vater, danke, danke für den Stein, auf den wir all unseren Glauben bauen können. Hilf uns zu entdecken, wer und was das ist und auch, dass wir ihn nicht zurückweisen können. Erleuchte uns und die Zuschauer durch den Heiligen Geist und hilf uns zu verstehen, wie wichtig das ist. In Jesu Namen. Amen.
Amen. In Matthäus 21, Vers 42 sagte Jesus: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Martin, dieser Stein des Anstoßes ist natürlich Jesus. Sie verwarfen ihn damals. Und der Teufel ist wild entschlossen, die Menschheit in jedem Zeitalter dazu zu bringen, ihn zu verwerfen. Besonders in unserer Zeit.
Ja.
Und die Bibel sagt, die Pforten der Hölle werden ihn als den Felsen nicht überwinden.
Stimmt.
Den Stein des Anstoßes, nicht Petrus.
Nein.
Sondern Jesus. Martin, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch ein sehr komplexes Thema, denn so viele Menschen sind verführt. Wenn wir über diese Dinge sprechen, könnte sich das Sucht nach Worten vielleicht brutal anhören, weil man dabei sagt, dass jeder, der Jesus nicht in seine Gleichung aufnimmt, sich im Grunde beim Antichristen befindet.
Ja, und im Grunde verloren ist.
Ja. Natürlich schaut Gott auf das Herz des Einzelnen und berücksichtigt dessen Vorgeschichte und auch den Erkenntnisstand des Menschen.
Und das Licht.
Das Licht, das er erhielt. Wir richten also nicht darüber, wer in den Himmel kommt und wer nicht, was die Einzelpersonen angeht.
Stimmt.
Aber wir betrachten uns Systeme.
Richtig.
Systeme. Lass uns ohne Umschweife loslegen. Hier ist ein Zitat aus dem Review and Herald. Der Tod Jesu Christi für die Erlösung des Menschen hebt den Schleier und wirft eine Fülle an Licht hunderte von Jahren zurück auf die ganze Einrichtung der jüdischen Religion. Ohne den Tod Christi wäre dieses ganze System bedeutungslos. Also die ganze Typologie. Das ganze Zeremonialgesetz.
Ja, all die Opfer.
Alles wies auf eine Sache hin. Und wenn man Christus aus der Gleichung entfernt, wird es zu einer Zeremonie, zu einem Ritual, die nutzlos sind.
Tatsächlich passierte genau das.
Ja. Ohne den Tod Christi ist das ganze System bedeutungslos. Die Juden lehnen Christus ab. Und deshalb ist ihr ganzes religiöses System für sie unbestimmt, unerklärlich und unsicher. Wir sprechen hier über die Nation. Wir sprechen nicht über Individuen, denn es wird Einzelne geben, die den Stein des Anstoßes annehmen werden. Sie legen den schattenhaften Zeremonien im Typus, die ihre Entsprechung im Antitypus gefunden haben, so viel Wichtigkeit bei wie dem Gesetz der 10 Gebote, die kein Schatten sind, sondern eine ebenso dauerhafte Realität wie der Thron Jehovas. Christi Tod erhebt das jüdische System im Typus und in Satzungen, indem er zeigt, dass sie von Gott verordnet wurden und dem Zweck dienten, den Glauben im Herzen seines Volkes lebendig zu halten. Sie waren wichtig. Aber der Typus fand eine Entsprechung im Antitypus, Martin. Ich möchte dir etwas vorlesen, was Micha sagt. Micha Kapitel 6. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Also ist das Opfer nur dann von Wichtigkeit, wenn wir dabei über Christus nachdenken.
So ist es. Wenn der Fokus nicht mehr auf Christus liegt, dann ist alles, was man tut, ein Ritual.
Dann hat man ein Ritual, eine Zeremonie. Dann hat man eine Liturgie. Aber es ist eine Liturgie ohne Christus. Das sind ziemlich aktuelle Nachrichten, dass Rom und in gewisser Hinsicht der Vatikan, obwohl sie nie zugaben, dass sie im Besitz der Tempelgerätschaften waren, gewillt sind, die Gefäße des Tempels zurückzugeben. Das war eine Eilmeldung. Erst vor kurzem, nach den jüdischen Hochfeiertagen, wurde hier bei Israel 365 ein spannender Artikel über ein hochrangiges Mitglied des italienischen Parlaments verfasst, der seine Identität nicht preisgeben möchte. Dass ein Zoom-Meeting mit Jerusalem Affairs und dem Minister für Kulturerbe Amihai Eliyahu hatte. Der italienische Parlamentsabgeordnete sagte aus, dass Italien tatsächlich bereit sei, die verlorenen Tempelgefäße an Israel zurückzugeben und dass es jetzt an der Zeit sei, das zu tun. Die Reaktion in Israel war überwältigend. Kann das wahr sein? Der Artikel ging in vielen jüdischen und christlichen Glaubensgemeinschaften viral. Man kann also diese beiden nicht trennen, die christlichen und die anderen.
Nein, besonders jetzt nicht.
Ja, und die Zeit dafür ist jetzt. Ob das jetzt tatsächlich stattfinden wird oder nicht. Aber Tatsache ist, dass es einen religiösen Hype verursacht.
Ja.
Der Artikel fährt fort. Die gute Nachricht bei diesem Szenario ist, dass die offizielle Position des Vatikan gegenwärtig weder bestätigt noch verneint, dass sich irgendwelche Gegenstände wie die goldene Menorah, heilige Tische, Altäre, Priestergewänder und dergleichen aus dem herodänischen Tempel in ihrem Besitz befinden. Es gab also ein Gespräch mit hohen Beamten und Zoom-Meetings. Und in der Vergangenheit verneinten sie immer, dass sie sie hätten. Ja. Aber geschichtliche Tatsache ist doch, dass sie nach Rom gebracht wurden.
Ja.
Also wenn sie noch existieren, dann müssen sie sich ja irgendwo befinden.
Ja.
Der logischste Ort dafür ist der Vatikan.
Ja.
Stell dir einmal vor, seit 2000 Jahren, abzüglich der 70, waren sie dort versteckt. Wenn dem so ist. Nun, das sind ihre Aussagen. Das ist ein Artikel vom House of David Ministries. Jeden Tag sehe ich von meinem Büro aus den Titusbogen. Das ist jetzt dieser Minister, der zu Israel spricht. Dieser Politiker aus gewissen Gründen nicht möchte, dass sein Name bekannt wird. Es ist schwer, ihn zu übersehen. Er ist groß und eindrucksvoll. Und jeder kann sehen, was darauf dargestellt ist. Hier ist also der Titusbogen. Wie jüdische Sklaven die Gerätschaften des jüdischen Tempels ins Exil tragen. Wenn man sich die Darstellung ansieht, sticht da die Menorah ins Auge.
Ja.
Dazu all die anderen Gefäße. Vor 2000 Jahren besiegten wir sie, sagt Rom hier. Wir zerstörten ihren Tempel, metzelten ihr Volk nieder, auch durch Kreuzigung und vertrieben Juden überall hin ins Exil. Und ich nehme an, dass sie das verdienten. Der Grund, warum er so etwas sagt, liegt in der Geschichte. Es heißt, dass jüdische Zeloten sehr viele römische Soldaten töteten.
Ja, bei der ersten Belagerung.
Und auch die ganze Zeit. Sie waren wie Terroristen. Sie brachten so viele um, dass es den anderen schließlich reichte. Und als sich die römische Armee bei der ersten Belagerung zurückzog, kamen die jüdischen Zeloten von hinten und brachten viele römische Soldaten um. Darum kam Titus zurück und zerstörte Jerusalem. Das sagt selbst die jüdische Tradition. 2000 Jahre sind seitdem vergangen und sie haben eine große Veränderung durchgemacht. Sie sind ins Land Israel zurückgekehrt und ich nehme an, dass sie es auch verdienten, zurückzukehren. Gott versprach ihnen, dass sie eines Tages zurückkehren würden und diese Zeit ist jetzt. Martin, ich denke nicht, dass Sie Typologie verstehen.
Nein, Sie verstehen den Teil nicht, in dem es heißt, euer Haus wird euch wüst zurückgelassen werden.
Den Teil verstehen sie nicht. Aber so sieht die Realität aus. Und wenn man sich den Dispensationalismus ansieht, glauben die Menschen genau das, dass es im Grunde zwei Dispensationen gibt. Eine befasst sich mit den Juden und eine mit den Christen. Aber wie sollen die zwei sich treffen, wenn in beiden der Stein des Anstoßes nicht bei beiden vorhanden ist?
Das ist unmöglich.
Es ist unmöglich?
Ja.
Hier ist ein akademischer Aufsatz, der bei Academia veröffentlicht wurde. Es gibt uns einfach etwas Hintergrundinformationen. Ich habe hier nur den Kurzabriss genommen. Theopolitik im Heiligen Land. Christlicher Zionismus und jüdisch-religiöser Zionismus. Martin, diese Bezeichnung an sich ist falsch. Es ist ein Oxymoron. Christlicher Zionismus.
Ja.
Es ist ein Oxymoron.
Denn Christus kann in diesen Begriff nicht hineinpassen.
Nein. Wo ist er denn? Ist er halbiert?
Nein.
Die andere Hälfte lehnt ihn ab. Denk an den Mann, der Mitglied des Sanhedrin war und sagte, wir werden Christus nicht annehmen, lieber gehen wir nach Auschwitz.
Ja.
Wir zeigten das Video schon öfter, also müssen wir es nicht noch einmal zeigen. Aber ein orthodoxer Jude nimmt Jesus Christus nicht an.
Nein, es bedeutet wahrscheinlich, dass er glaubt, dass Christus noch kommen muss.
Ja.
Und das verneint Jesus erneut.
Richtig. Sie sagen, also dieser Mann aus dem Sanhedrin sagte, wenn du dich erinnerst, Christen, ihr mögt glauben, dass es Jesus ist, aber wir nicht. Wir glauben nicht, dass es Jesus ist. Und dann jüdisch-religiöser Zionismus. Hier steht, dieser Artikel fokussiert sich auf den theopolitischen Kern des US-christlichen Zionismus und des jüdisch-religiösen Zionismus. Die politische Militanz, die zwei millenaristische, messianische Bewegungen, wie den christlichen Zionismus und den jüdischen religiösen Zionismus kennzeichnet, ist ein noch zu wenig erforschter und theoretisch untermauerter Aspekt, dessen unmittelbare und langfristige Auswirkungen in der hochsensiblen und brisanten israelischen-palästinensischen Frage, in der US-amerikanischen und israelischen Innenpolitik und in der internationalen Gemeinschaft von größter Wichtigkeit sind. Sie stellen die Frage, was die Relevanz des Ganzen ist. Warum gibt es diesen politischen Hype? Warum sind sie bereit, in den Krieg zu ziehen? Warum sind sie bereit, sich auf all diese Unruhen einzulassen? Worum geht es da? Weil es mit einer religiösen Sichtweise verknüpft ist. Die religiöse Ansicht sagt, dass die Kinder Israel ins Heilige Land zurückkehren werden und dass der Tempel gebaut wird. Doch Jesus sagte, es wird verwüstet sein. Der Tempel war ein Ort der Opfer.
Ja, ein Ort, an dem alles zusammengebracht wurde, um auf Christus hinzuweisen.
Ja, bis Christus gekommen war und diesen Tempel erfüllt hatte. Und sie lehnten ihn ab. Sobald das Opfer gebracht worden war, denn durch ein Opfer hat er es für immer vollendet, machen diese Opfer keinen Sinn mehr. Deshalb bringt dieser Tempel nichts.
Ja.
Wie können Christen und Juden jetzt zusammen ein Ideal anstreben, das nicht biblisch ist?
Das können sie nicht. Nun, genau genommen ist es für Jesus ein Schlag ins Gesicht,
ja,
wenn sie den Tempel wieder aufbauen wollen.
Richtig. Wir verstehen, dass sie diese Auffassung haben. Nun, die geschichtlichen Tatsachen zeigen auch, dass viele der Juden, die im heutigen Israel leben, nicht die Nachfahren der ursprünglichen Juden sind, sondern von Menschen, die sich zum Judentum bekehrten. Hier gehen also viele politische Dinge vor sich. Im Artikel heißt es weiter, obwohl die Prozesse der Heiligung der Politik und der Politisierung der Religionen in den vergangenen Jahrhunderten bereits in zahllosen Formen stattgefunden haben, sind der christliche Zionismus und der jüdische religiöse Zionismus aufgrund ihrer einzigartigen Kombination, ihrer politischen Bedeutung und Reichweite, ihrer mobilisierenden Wirkung auf die Gläubigen, ihrer organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten und ihres hohen Grades an Professionalität noch nie dagewesene Phänomene. Es ist ein riesiges System, wobei Regierung und Religion miteinander verknüpft sind. Es ist ein politisch-religiöses System.
Ja.
Das gewillt ist, militärisch aktiv zu sein.
Ja.
Um das umzusetzen
und zu beschützen,
was sie glauben. Und sagt die Bibel nicht, dass Kirche und Staat zusammenkommen werden?
Ja, das sagt sie. Doch das sollten sie nicht, denn es ist unbiblisch.
Ist nun dieser Eifer auf die Vereinigten Staaten beschränkt?
Nein.
Nein.
Weltweit.
Und weil Israel darin verwickelt ist, wird jeder, der sich dieser Denkweise anschließt, auch darin verwickelt sein. Ob sie in Europa leben oder ob sie in irgendeinem Land auf der ganzen Welt leben. Und alle Augen sind fest auf Jerusalem gerichtet.
Ja.
Und was ist mit dem Stein des Anstoßes, Martin?
Beiseite geworfen.
Okay. Hier ist ein anderes Zitat aus The Home Missionary. Der Erlöser sagte, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Das ist ziemlich direkt. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und wiederum sagte er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir haben uns mit den Juden befasst. Sie lehnen Jesus als Messias ab. Und sogar wenn sie messianische Juden sind, ist der Messias, den sie erwarten, ein nationaler Befreier.
Nicht Gott, der seine Braut nach Hause holt.
Ja, und uns nicht von der Knechtschaft der Sünde befreit. Sondern es ist ein nationaler Befreier. Nun, der Islam macht genau das Gleiche. Tatsächlich ist der Islam ziemlich damit verstrickt, denn beide haben dieselben heiligen Stätten. Wir machen weiter mit dem Zitat. Der Mohammedanismus hat seine Anhänger in vielen Ländern und deren Verfechter lehnen die Göttlichkeit Christi ab. Soll dieser Glaube verbreitet werden und die Vertreter der Wahrheit dabei versagen, einen ungeheuren Eifer an den Tag zu legen, den Irrtum abzuwehren oder die Menschen von der Präexistenz des einzigen Retters der Welt zu unterrichten? Oh, wie wir doch Menschen brauchen, die das Wort Gottes erforschen und ihm glauben, die Jesus der Welt in seiner göttlichen und menschlichen Natur präsentieren und mit Kraft und der Überzeugung des Geistes erklären, dass den Menschen kein anderen Namen unter dem Himmel gegeben ist, in dem wir gerettet werden können. Oh, wie brauchen wir doch Gläubige, die jetzt Christus in ihrem Leben und Charakter präsentieren, die ihn vor der Welt hochhalten als den Glanz der Herrlichkeit des Vaters, indem sie verkünden, dass Gott Liebe ist. Diese Botschaft widerspricht dem Judentum in seiner modernen Form direkt und auch dem Islam. Denn beide lehnen den Stein des Anstoßes ab.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass wir gegen Menschen islamischen Glaubens oder Menschen jüdischen Glaubens sind.
Nein.
Wir sind nicht gegen die Menschen. Wir sind gegen das System. Es muss aufgedeckt werden.
So ist es. Denn das christliche System hat einen Grundsatz, nämlich dass Jesus der einzige Weg ist.
Richtig.
Es ist Gottes Grundsatz.
Wir können ebenso über alle anderen Religionen sprechen. Und sie werden beleidigt sein. Das können wir leider nicht umgehen. Aber wir brauchen diesen Eifer, um Christus in seiner göttlichen und menschlichen Form zu präsentieren. Denn es ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Martin, wenn du auf einer Straße ins Verderben unterwegs bist und ich zu dir sage, mein Freund, du befindest dich auf der falschen Straße. Du musst diesen Weg einschlagen, er führt dich an den richtigen Ort. Werde ich dadurch dein Feind?
Tatsächlich läuft es in der Welt leider so.
Du hast recht.
Aber so sollte es nicht sein.
Das wurde schon vor langer Zeit aufgedeckt. Und die Reformation machte es wieder sichtbar. Wieder schreibt Martin Luther, selbst der Türke, Martin, wo hier Türke steht, würden wir heute Islam einsetzen.
Put in Islam,
ja.
Selbst der Türke, der glaubt, dass es nur einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, erlaubt Christus, ein Prophet zu bleiben, obwohl er leugnet, dass er der eine eingeborene, wahre und natürliche Sohn Gottes ist. Doch Gott sei gelobt, dass ich aus der Heiligen Schrift, aus Erfahrung in meinen Prüfungen, Versuchungen und aus meinen schweren Kämpfen gegen den Teufel gelernt habe, dass dieser Artikel vom Menschsein Christi höchst sicher und zuverlässig ist. Denn nichts hat mir mehr oder besser bei schweren geistlichen Versuchungen geholfen, als meinen Trost darin zu finden, dass Christus, der wahre, ewige Sohn Gottes, unser Fleisch und Gebein ist, so wie St. Paulus im 5. Kapitel den Ephesern sagt: Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Er sitzet zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wenn ich diesen Schild des Glaubens ergreife, treibe ich sogleich den Bösen mit all seinen feurigen Pfeilen fort. Sogar die Reformation sagte uns, dass es keinen anderen Weg gibt.
Ja.
Es gibt keinen anderen Weg, wie man gerettet werden kann, als Jesus Christus.
Ich denke, dass sie es in der Tat sehr deutlich wieder bestätigten.
Ja. Er fährt fort. Gott hat von Anfang an diesem Artikel festgehalten, denselben mächtig gegen alle Heretiker, den Papst und den Türken verteidigt und es später mit vielen wunderbaren Zeichen bestätigt, sodass alle, die sich demselben widersetzen, verwirrt wurden. Und er hat recht. Der Stein des Anstoßes ist immer noch da.
Ja, und er ist immer noch ein Streitpunkt. Genau genommen ein Steinpunkt.
Ja, nichts hat sich geändert.
Stimmt.
Aber die Tatsache, dass wir immer noch darüber sprechen, bestätigt, dass die Pforten der Hölle ihn nicht überwanden.
Amen, definitiv.
Martin, hier ist ein Artikel aus einer Freimaurerquelle. Er stammt von der Cornelio Valley Lodge, Nummer 807. Dieser Artikel wurde 2018 verfasst und da steht: Eine bemerkenswerte Verbindung der Freimaurerei zu Israel. Wir sagten das schon früher, aber hier ist jetzt eine Freimaurerquelle, die uns diese Geschichte wiedergibt. Am 2. November 1917 schrieb Balfour einen bedeutsamen Brief an die einflussreichste jüdische Führungspersönlichkeit in Britannien, nämlich Lord Walter Rothschild. Natürlich ging dem eine Diskussion mit Winston Churchill und dem darin verwickelten Politikern voraus, was ebenfalls in dem Artikel festgestellt wird. Dieser Brief, der folgendermaßen begann: Die Regierung seiner Majestät sieht die Errichtung einer nationalen Heimat für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen an. Wurde die rechtliche Grundlage für die Teilung von Palästina und die Errichtung eines jüdischen Staates. Martin, wenn es eine Teilung gibt, dann ist das eine Zwei-Staaten-Lösung. Momentan gibt es viele Artikel in den Nachrichten, dass dieser Krieg, der in Gaza stattfindet, eigentlich die Zwei-Staaten-Lösung gefährdet. Vielleicht wollen sie, dass Israel wieder komplett eins wird, sodass sie bestimmen, was die Politik und die religiös-politische Situation sein wird. Ob das jetzt passiert oder nicht, aber es ist einfach interessant, dass das die ursprüngliche Idee war. Am 19. November 1947, kurz vor einer wichtigen Abstimmung bei den Vereinten Nationen zur Teilung Palästinas, flog Weizmann nach Washington D.C., um den amerikanischen Präsident Harry Truman zu beeinflussen. Nach einem kurzen Treffen überredete Weizmann einen noch zögerlichen Truman, die Errichtung eines jüdischen Staates zu unterstützen. Und Truman schickte sich an, alle Hebel in Bewegung zu setzen und zahlreiche Delegierte stark zu beeinflussen, um sicherzustellen, dass die Resolution, die eine Teilung befürwortete, genug Stimmen erhielt, um verabschiedet zu werden. Am 29. November 1947 wurde die UN-Resolution 181 mit 33 Stimmen, 10 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen die internationale Grundlage für die Errichtung des modernen Staates Israel. Dann fahren sie mit der Aussage fort, dass buchstäblich alle, die dabei eine Rolle spielten, hohe Freimaurer waren.
Hohe Freimaurer.
Sind sie wirklich stolz darauf?
Genau, deshalb stellen sie es auf ihre Webseite.
Ja, es ist also ein Freimaurerstaat. Es ist kein Staat, der von einer göttlichen Anweisung stammt.
Es ist sehr wichtig, dass die Leute das begreifen. Es ist nicht die Erfüllung biblischer Prophetie.
Nein.
Es ist ein geplantes Komplott.
Richtig. Gut, Martin, wenn das nun der Fall ist, warum ist es dann da? Und wenn es da ist, muss es doch eine Fälschung sein.
Ja.
Woraus entsprang es? Wir haben das schon viele Male gesagt, dass es eine jesuitische gegenreformatorische Aktivität darstellt. Um die ganze Welt mit einer falschen religiösen Auslegung einzufangen.
Mhm.
Nämlich, dass der Antichrist in der Zukunft kommt. In einem wiederaufgebauten jüdischen Tempel. Damit das Papsttum entlastet wird, der wahre Antichrist
genau.
zu sein.
Ja.
Identifizierte die Reformation das Papsttum als Antichrist?
Zu 100%.
Hundertprozentig. Passen alle biblischen Kennzeichen aus Daniel und Offenbarung?
Ja.
Kann es irgendetwas anderes sein?
Nein.
Wird die Bibel bei diesem Thema sehr ausführlich und berichtet uns, dass es andere Möglichkeiten für einen Antichristen gibt? Oder gibt es nur einen Antichristen?
Nur eine Möglichkeit.
Also muss das ein falsches Interpretationssystem sein.
So ist es. Wieder einmal eine Fälschung vom Meister der Umkehrung.
Gut. Und wenn man alle religiösen Systeme zusammenbringen möchte und die meisten oder 99,9% von ihnen Jesus Christus als den Messias ablehnen, dann verwirft man den Stein des Anstoßes erneut. Okay. Hier ist ein Artikel der Washington Post. Die Hälfte der Evangelikalen unterstützt Israel, weil sie glauben, dass es wichtig für die Erfüllung der Endzeitprophetie ist. Gottes Verheißung an Abraham und seine Nachkommen gilt für alle Zeit. Das ist wahr, doch wenn man in Christus ist, ist man Abrahams Same. Sie vergessen diesen Satz.
Sie vergessen diesen Satz. Hebräer, in Christus seid ihr Abrahams Same.
Die Einstellung der Evangelikalen zu Israel. Studie zeigt, dass diejenigen, die stark zustimmen, dass Israel dabei wichtig ist, mehr als 60% ausmachen. Das sind 2/3. Das ist erstaunlich. Aber man sollte unbedingt noch etwas Beachtenswertes von dem herausgreifen, was Jeffress zu CNN sagte. Jerusalem, so sagte er, ist der Prüfstein der Prophetie. Diese Prophetie ist die biblische Vorhersage der Wiederkunft Jesu Christi und der Anfang der Entrückung.
Genau, also...
Herrscht da Verwirrung?
Völlige.
Wird es eine Entrückung geben?
Es wird eine Entrückung geben, und zwar, wenn Jesus kommt, um uns zu holen.
Das wird die Entrückung sein. Wird es eine geheime Entrückung sein?
Nein.
Spricht die Bibel über eine geheime Entrückung?
Nein.
Nichts. So wie der Blitz ausgeht vom Osten zum Westen, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. Richtig?
Ja, diese Entrückung wird es also einmal geben, wenn Jesus wiederkommt, um seine ganze Gemeinde, sein geistliches Israel, zu sich zu holen.
Richtig. Martin, es ist interessant, dass die Hälfte der Evangelikalen Israel unterstützt, weil sie glauben, dass es wichtig ist.
Und fast 80% zustimmen.
Aber es muss viele in der evangelikalen Welt geben, die verwirrt sind. Und sich fragen, wie kann es sein, dass wir dort eine Allianz haben sollten und dieser Widerspruch im Denken herrscht? Und irgendwie sogar in ein prophetisches Bild passen sollte. Martin, wenn die Freimaurerei das Instrument war, um dieses ganze System aufzurichten, um ein hypothetisches, prophetisches Bild zu erfüllen, das nicht biblisch ist, und um den Platz des biblischen Szenarios einzunehmen, wie können wir dem dann vertrauen?
Tja.
Hier ist ein Zitat aus Selected Messages. Betrug zieht sich durch alle diese geheimen Gesellschaften. Und niemand kann mit ihnen verbunden sein und vor Gott und dem Himmel ein freier Mensch sein. Richtig?
Das ist wahr.
Die morale Natur wird auf das heruntergezogen, was Gott als ungerecht bezeichnet, was seinem Willen und seinen Geboten widerspricht. Jemand, der behauptet, Gott zu lieben, mag in diesen Kreisen sogenannte ehrenwerte Positionen einnehmen. Aber in Gottes Augen befleckt er seine Ehre als Christ und entfernt sich immer weiter von den Grundsätzen der Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Er verdirbt seine Kräfte, die durch Jesu Blut erkauft wurden, und verkauft seine Seele umsonst. Das sind ziemlich harte Worte.
Nachdem man das gelesen hat, denke ich, dass man es noch einmal überdenken sollte, ob man Teil irgendeiner dieser geheimen Gesellschaften sein möchte.
Oder von irgendetwas, was ihnen entspringt. Bei der Offenbarung seiner gerechten Urteile wird Gott all diese Gesellschaften auflösen. Und wenn das Gericht tagt und die Bücher geöffnet werden, wird die Unchristlichkeit des ganzen Verbandes offenbar werden. Diejenigen, die sich diesen Geheimgesellschaften anschließen, verehren Götzen, die genauso sinnlos und unfähig sind, die Seele zu segnen und zu retten wie die Götter der Hindus. Das ist ein weiteres religiöses System, das eine Milliarde Anhänger hat.
Ganz genau, das ebenfalls den Stein zurückweist.
Wenn der Stein nicht eingeschlossen ist, kann das Gebäude nicht angemessen erbaut werden, stimmt's?
So ist es.
Martin, alles dreht sich um Jesus. Es geht immer um eine Entscheidung. Nehmen wir Jesus als Erlöser an? Wer ist er überhaupt? Ist er so, wie es der Islam sagt, einfach ein anderer Prophet? Ist er, wie es die jüdisch-orthodoxen glauben, ein Betrüger? Und deshalb warten sie auf jemand anderes?
Ja, und sogar der Jesus, auf den sie warten, ist nur ein nationaler Befreier und nicht Gott selbst, der jetzt kommt, um sie in den Himmel mitzunehmen.
Richtig. Hier ist ein weiteres Zitat. Dann wurde ich auf solche hingewiesen, die in dem großen Irrtum sind, zu glauben, es sei ihre Pflicht, nach dem alten Jerusalem zu gehen, und die denken, dass sie dort ein Werk zu tun haben, ehe der Herr kommt. Solche Ansicht ist dazu angetan, die Gedanken und das Interesse von dem gegenwärtigen Werke Gottes unter der dritten Engelsbotschaft abzuwenden. Nun, wir besprachen den dritten Engel, richtig?
Ja.
Gerechtigkeit aus Glauben in Wahrheit ist der Kern des dritten Engels. Nimm nicht das Mahlzeichen des Tieres an. Nimm nicht das falsche Anbetungssystem an, das den Sonntag statt des Sabbats als Zeichen der Ruhe platziert. Denn diejenigen, die denken, dass sie nach Jerusalem gehen müssen, werden ihre Gedanken dort haben und ihre Mittel werden dem Werke der gegenwärtigen Wahrheit vorenthalten, um sich selbst und andere dorthin zu bringen. Ich sah, dass solche Missionen nichts wirklich Gutes wirken wird, dass es lange dauern wird, bis nur einige Juden an das erste Kommen Jesu glauben, wie viel mehr noch, bis sie an das zweite Kommen glauben werden. Ich sah, dass Satan manche in dieser Sache irregeführt hat und den Seelen um sie her von ihnen geholfen und sie zu dem Halten der Gebote Gottes geführt werden könnten. Aber sie ließen sie verloren gehen. Indem man sich also auf Jerusalem und die Geschehnisse dort konzentriert, gehen Seelen verloren, weil man nicht das Evangelium verkündigt.
Wir erwähnten es schon einige Male, dass es kein Besonders geben darf. Wir müssen besonders diese Menschen erreichen oder besonders jene Menschen, denn dann wird man andere vernachlässigen.
Muss diese Botschaft vom Stein des Anstoßes zum Islam gehen?
Ja.
Muss sie zum Judentum gehen?
Ja.
Muss sie zum Zionismus gehen?
Ja.
Muss sie zum Hinduismus gehen?
Definitiv.
Muss sie zur verwirrten Christenheit gehen?
Ja.
Denn sie schauen auf einem Ort, anstatt an ihrem Herzen zu arbeiten, um sich für die Wiederkunft Christi vorzubereiten.
So ist es. Es ist für jeden und greift niemand speziell heraus.
Das kommt ebenfalls von Erfahrungen und Geschichte. Ich sah auch, dass das alte Jerusalem niemals wieder aufgebaut werden wird. Bedeutet das, dass der Tempel nicht mehr aufgebaut werden wird?
Nein, er kann niemals wieder aufgebaut werden.
Warum sollte er nicht mehr aufgebaut werden?
Wie wir vorhin schon sagten, weil das zeigen würde, wie man Christus verneint.
Ja, wenn man ein System und Ritual einsetzen möchte, das auf Christus hinweist, aber worin Christus nicht ist, dann ist es eine Verneinung des einen Opfers, das für immer vollendet ist. Und dass Satan sein Möglichstes tut, um die Gedanken der Kinder Gottes jetzt in der Sammelzeit auf diese Dinge zu lenken und bei ihnen dadurch verhindert, ihr ganzes Interesse dem gegenwärtigen Werke des Herrn zuzuwenden und sie beeinflusst, die notwendige Vorbereitung auf den Tag des Herrn zu vernachlässigen. Wir haben eine Botschaft zu verkündigen. Die Botschaft lautet: Nimm Jesus Christus jetzt als persönlichen Erlöser an. Man muss ihn annehmen. Diese religiösen Systeme lehnen ihn ab. Wir können nicht Teil von ihnen sein. Hier ist noch ein weiteres Zitat. Männer und Frauen können den Willen Gottes zu ihrem Nutzen studieren. Lasst junge Männer und junge Frauen, während noch die Frische der Jugend auf ihnen liegt, anfangen, Gottes Wort zu studieren, das seinen Willen ausdrückt. Die Schritte Christi sind deutlich im Wort aufgeschrieben. Geht dahin, wo sie heute noch gefunden werden können. Strebt nicht danach, in das Land zurückzugehen, wo Christi Füße vor Jahrhunderten entlang gingen. Christus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir können weitaus mehr von Christus erfahren, indem wir ihm Schritt für Schritt im Werk der Erlösung nachfolgen. Wobei wir die Verlorenen und diejenigen, die zugrunde gehen, suchen, als durch Reisen zum alten Jerusalem. Christus hat sein Volk in seine Kirche genommen. Wir hätten das hervorheben sollen.
Ja, das stimmt. Doch eigentlich hätten wir den ganzen Abschnitt hervorheben sollen.
Ja, es ist sehr wichtig. Wir müssen darauf hinweisen, dass aus diesem System Tausende von Juden heraus und ins christliche System kamen. Stimmt's?
Ja.
Denn das christliche System war die Erfüllung vom Typus und Schatten in ihrem System. Also die Wahrheit existiert in der wahren Christenheit, die den Stein des Anstoßes nicht verwirft.
Ja, also verließen sie die Kirche, dieses System der Rituale, um der Leib Christi zu werden.
Ja, denn sie verstanden die Bedeutung der Rituale und deren Erfüllung. Deshalb zerriss ja der Vorhang von oben nach unten, weil das alte System abgeschafft wurde. Er, es geht um Jesus, hat jede Zeremonie des alten Typus weggefegt. Er hat nicht die Freiheit gegeben, diese Riten wiederzubeleben oder mit irgendetwas zu ersetzen, was an die alten buchstäblichen Opfer erinnert. Das ist ziemlich eindeutig, Martin. Und es ist biblisch.
So ist es. Hundertprozentig.
Nur weil diese Person es schrieb, ist es nicht unbiblisch. Es ist biblisch. Der Herr fordert von seinem Volk allein geistliche Opfer. Das lese ich bei Micha.
Ja.
Alles, was mit seiner Anbetung zu tun hat, ist unter die Oberaufsicht des Heiligen Geistes gestellt. Jesus sagte, dass der Vater den Heiligen Geist in seinem Namen senden würde, um seine Jünger alles zu lehren und ihnen alle Dinge wieder ins Gedächtnis zu rufen, die er ihnen gesagt hatte. Martin, als Paulus hinging, um irgendwo zu predigen, und es dort Menschen gab, die Jesus angenommen hatten, aber nichts vom Heiligen Geist wussten, fragte er sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagten, wir haben noch nie etwas von ihm gehört. Stimmt's?
Ja.
Martin, wenn der wahre Geist nicht wirkt und man zurückverwiesen wird auf Typus und Schatten, dann muss es ein verdorbener Geist und ein unreiner Vogel sein, der einen in diese Richtung weist.
Und es wieder alles zu einem Teil von Babylon macht.
Und es zu einem Teil Babylons macht. Der Fluch ruht auf Jerusalem. Der Herr hat diese Dinge ausgelöscht, die Menschen in und wegen Jerusalem anbeten möchten. Doch viele verehren buchstäbliche Objekte in Palästina, während sie es versäumen, Jesus als ihren Fürsprecher im Himmel der Himmel zu sehen. Ein Artikel aus dem Review and Herald. Das trifft es so genau.
Ja, das stimmt. Das zeigt einem, dass jeder sich in Aufruhr und in einem Hype befindet, wegen der Möglichkeit, dass die Kultgegenstände des Tempels wieder nach Jerusalem zurückgehen könnten. Und man vergisst dabei Jesus.
Und man vergisst Jesus. Martin, ist es wichtig, dass wir Jesus verstehen? Dass wir seine Mission verstehen? Was war sein Auftrag, jeden zu retten, für den er gestorben war?
Ja.
Schließt das die Juden ein?
Jeden Einzelnen.
Schließt das Anhänger Mohammeds ein? Schließt das den Hindu und den Schamanen ein? Egal wen. Diejenigen, die die Natur anbeten. New Ager, Atheisten. Jeden, richtig? Lukas 16, 16. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Punkt. Sie reichten bis zu Johannes dem Täufer.
So ist es.
Da blieben sie stehen. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und jedermann drängt mit Gewalt hinein. Das Gesetz und die Propheten weissagten bis zu Johannes. Wenn man das wiederholt und neu schafft, verneint man diesen Vers in der Schrift.
Völlig. Dann kann man ihn genauso gut aus der Bibel herausnehmen.
Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Haben sie es mit Gewalt an sich gerissen?
Ja.
Wie viele Menschen wurden umgebracht?
Millionen.
Haben die Pforten der Hölle gesiegt?
Nein, es geht immer noch weiter.
Es muss die Wahrheit sein.
Natürlich.
Ansonsten wäre es verschwunden.
Nun, wie hartnäckig versuchten sie es? Wie hart versuchte Satan während der letzten 2000 Jahre, es loszuwerden?
Er versuchte, die Bibel loszuwerden. Ja. Er versuchte, das wahre Christentum loszuwerden. Er vermischte Heidentum und Christentum. Er veränderte das Gesetz Gottes. Er tat alles, was in seiner Macht stand.
Er kommt mit neuen Theorien daher, um die Prophetien in die Zukunft zu versetzen oder in die Vergangenheit. Er hat es mit allem bekämpft.
Ja, und er hat ein falsches System, das den Platz des wahren Christentums einnehmen soll. Und es ist so ein Geschwafel.
So ist es.
Es passt nicht zusammen. Apostelgeschichte 28, Vers 31. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Mission. Alles andere ist Augenwischerei. Ich zitiere Psalm 2 ab Vers 8. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Es spricht hier von Jesus Christus. Er soll die ganze Welt in Besitz nehmen und sich nicht nur auf eine kleine Nation konzentrieren. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm.
Nein.
Haben sie es getan?
Leider weist jeder ihn zurück.
Martin, das ist das Alte Testament. Wir haben das viele Male gelesen.
Es war eine Prophezeiung.
So ist es. Und sie haben ihn wieder abgelehnt. Markus 1, Vers 15 und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Gesetz und die Propheten weissagten bis Johannes.
Ja, bis zu Johannes.
Markus 4, 11. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles im Gleichnissen zuteil. Sie befinden sich immer noch in den Gleichnissen, Martin.
Nein.
Sie begreifen es nicht.
Und Gott probiert immer noch verschiedene Wege aus, jeden dahin zu bringen, es zu verstehen. Und sie lehnen es immer noch ab.
Ich liebe dieses Hintergrundbild, das wir hier haben. Der Stein des Anstoßes, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er schreibt in den Sand. Ich denke, er schreibt immer noch in den Sand. Wollt ihr bitte endlich erkennen, was euer Problem ist? Euer Problem ist euer sündiges Herz.
Ja.
Meinst du nicht?
Ich stimme dir da hundertprozentig zu.
Psalm 110. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Kann man diese Priesterschaft wegnehmen?
Nein. Gott war vorher und wird in Ewigkeit sein.
Die ganze christlose Gesellschaft wird weggenommen werden. Sie wird wie Staub sein. Wenn der Fels auf die Füße der Statue in Daniel treffen wird. Martin Luther sagte, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester. Das ist der herrlichste Satz in den ganzen Psalmen, worin Gott uns verkündet, dass dieser Christus unser Bischof und Hohepriester sein wird, der ohne Unterlass für jene eintreten wird, die die Seinen sind und kein anderer neben ihm. Es wird weder Kajaphas, noch Ananias, Petrus, Paulus, noch der Papst, sondern Christus, Christus allein sein. Deshalb lasst uns unsere Zuflucht bei ihm suchen. Das ist das Evangelium.
Das ist sehr gut ausgedrückt.
Es ist erstaunlich, welche Einsicht diese Reformatoren hatten. Und die Anhänger dieser Person, die sich selbst Lutheraner nennen, glauben sie es immer noch?
Nun, es mag Einzelpersonen geben, die es immer noch glauben. Aber als Kirche, als Denomination, glauben sie es nicht mehr.
Martin, wenn sie es nicht mehr glauben, dann muss man als sein Volk aus ihr herauskommen und sich jenen anschließen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben.
So ist es.
Gut, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Stein des Anstoßes? Er war Gott gleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, aus sich selbst existierende Sohn. Das macht ihn zu Gott, richtig?
Es kann nicht anders sein.
Er war von Ewigkeit her. Gottes Wort spricht zwar davon, dass Christus hier auf Erden ein Mensch war. Es spricht aber auch sehr deutlich von seiner Präexistenz. Das Wort war ein göttliches Wesen, der ewige Sohn Gottes, aufs Engste verbunden und eins mit seinem Vater. Von Ewigkeit an war er der Mittler des Bundes, der eine, durch den alle Völker auf Erden, Juden wie Nichtjuden, gesegnet werden sollten, wenn sie ihn annahmen. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ehe Menschen und Engel erschaffen wurden, war das Wort bei Gott und es war Gott. Ist das biblisch?
Es ist biblisch und sehr eindeutig.
Änderte die Bibel der Zeugen Jehovas das ab, um Christus zu einem geschaffenen Wesen zu erniedrigen?
Ja.
In Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Die Gottheit Christi bedeutet für den Gläubigen die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist so wichtig. Ich denke, das muss irgendwann mal nochmal wiederholt werden.
Nun, die Gottheit Christi ist für den Gläubigen die Gewissheit des ewigen Lebens.
Ich glaube es. Und ich wünschte mir, jeder würde es glauben. Jude wie Heide. Zu uns sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin, das ist die Beteuerung jeder Verheißung. Ich bin, hab deshalb keine Furcht, Gott mit uns. Das sichert uns Befreiung von der Sünde zu. Das steht unter anderem im Leben Jesu. Martin, befinden sich diese Aussagen alle in der Bibel?
Ja, Jesus ist der große Ich Bin.
Dann ist er Yahweh.
Ja.
1. Timotheus 3, 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist eine Kurzfassung des Erlösungsplanes.
Ja.
Verändern moderne Manuskripte das?
Leider.
Ja. Martin, ist er ein Stein des Anstoßes?
Ja, sogar in der christlichen Kirche.
Es ist unfassbar. Ein weiteres Zitat aus The Faith I Live By. Christus war eins mit dem Vater und doch war er bereit, die Erhabenheit des einen niederzulegen, der Gott gleich war. Damit er sein Ziel voller Liebe für die gefallene Menschheit erreichen könne, wurde er Bein von unserem Bein und Fleisch von unserem Fleisch. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem hilflosen Baby im Stall von Bethlehem und dem göttlichen Christus? Wie können wir diese Kluft zwischen dem allmächtigen Gott und dem hilflosen Kind überbrücken? Versuchte Satan nicht, dieses hilflose Kind zu töten?
Ja.
Gelang es ihm?
Nein.
Nein. Aber es war der Schöpfer von Welten, der die Vollkommenheit der Gottheit verkörperte, der da als hilfloses Kind in der Krippe lag. Er war viel mehr als die Engel dem Vater gleich an Würde und Herrlichkeit und trug trotzdem jetzt das Kleid der Menschlichkeit. Göttlichkeit und Menschlichkeit wurden auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden und Gott und Mensch wurden eins. Bekämpfen religiöse Systeme das?
Ja, natürlich. Wie ich schon erwähnte, sogar in der Christenheit. Sie wollen Jesus zu jemand Geringerem als den ewigen Gott selbst machen.
Ich besitze eine bestimmte Ausgabe des Koran, in dessen Vorwort so abwertende Aussagen über die Göttlichkeit Christi gemacht werden, dass es einen schaudert. Darin behaupten sie, dass jeder, der an die Göttlichkeit Christi glaubt, vernichtet wird. Martin, ist er ein Streitpunkt?
Ja.
Ist er immer noch der Stein des Anstoßes?
Ja.
Noch ein Zitat aus Signs of the Times. Christus zeigt ihnen, dass sie seine Lebensdauer zwar auf weniger als 50 Jahre festlegen, dass aber sein göttliches Leben nicht mit menschlichen Maßstäben gemessen werden kann. Die Existenz Christi vor seiner Menschenwerdung lässt sich nicht in Zahlen messen. In Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. Ich sagte ja, dass ich es wiederholen würde. Die Gottheit Christi bedeutet für den Gläubigen die Gewissheit des ewigen Lebens. Entweder hat man ihn oder man hat ihn nicht.
Und es ist erstaunlich, wie Satan mit jedem seiner Pfeile versucht, die eigene feste Überzeugung in Christi Göttlichkeit zu zertrümmern. Und dann hat man nichts mehr, worauf man bauen kann. Denn dann glaubt man in Wirklichkeit an etwas oder macht sich sein eigenes Glaubenskonstrukt und das zieht einen wieder fort von ihm.
Von Jesus. Hier ist ein weiteres Zitat aus Counsels to Parents. Jeder, der aus der Wahrheit ist, erklärte Christus, hört meine Stimme. Das heißt anders gesagt, dass sie ihm folgen, stimmt's? Hören diese religiösen Systeme die Stimme?
Nein.
Nein. Also sind sie nicht aus der Wahrheit. Nachdem er auf dem bei den Ratschlüssen Gottes anwesend war und in den ewigen Höhen des Heiligtums weilte, waren alle Elemente der Wahrheit in ihm und kamen von ihm. Er war eins mit Gott. Es bedeutete mehr, als der endliche Verstand begreifen kann. In jeder missionarischen Bemühung, Christus und den Gekreuzigten darzustellen. Doch er wurde um unser Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesaja 53, Vers 5. Ich diskutierte einmal mit einem orthodoxen Juden über diese Aussage. Er wurde so wütend, als ich darlegte, dass das nur auf Jesus Christus zutreffen kann. Nein, es gelte für die jüdische Nation.
Ja, ist es nicht erstaunlich? Immer wenn man die Bibel nimmt und etwas, was Jesus betrifft, zeigt, seine Göttlichkeit und so weiter, werden die Leute wirklich wütend.
Ja, da herrscht eine Menge Feindseligkeit. Wessen Feindseligkeit spiegeln sie wider?
Na, die des Teufels.
Du hast recht, Martin. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Sie zitiert 2. Korinther 5, 21. Christus, der für unsere Sünden gekreuzigt wurde. Christus, der von den Toten auferstand. Christus, der als unser Mittler in den Himmel auffuhr. Das ist die Wissenschaft der Erlösung, die wir lernen und lehren müssen. Das soll der Schwerpunkt unserer Arbeit sein. Martin, wenn wir eine Religion ohne Christus haben, haben wir eine Religion, die nirgendwo hinführt.
Stimmt. Und dann steht immer das Ich im Mittelpunkt.
Ja, Jesus, der Erlöser der Welt, steht zwischen Satan und jeder Seele. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Gürtel der Wahrheit, gürtet eure Lenden mit der Wahrheit. Wir brauchen diese Wahrheit. Martin, wenn man nicht mit dieser Wahrheit gegürtet ist, dann rutschen einem die Hosen hinunter.
Ja.
Und man ist nackt. Dann hat man die Gerechtigkeit Christi nicht. Und die ihre Sünden im Glauben an seine Gerechtigkeit auf Christus legen, werden siegreich hervorgehen. Als unser Mittler war Jesus unfassend fähig, dieses Erlösungswerk zu vollziehen. Doch um welchen Preis? Der sündlose Sohn Gottes wurde für die Sünde verdammt, an der er keinen Anteil hatte. Damit der Sünder durch Reue und Glauben durch die Gerechtigkeit Christi gerechtfertigt werde, an der er keinen eigenen Verdienst hatte. Die Sünden eines jeden, der je auf dieser Erde lebte, wurden auf Christus gelegt und zeugen von der Tatsache, dass keiner im Kampf mit Satan ein Verlierer sein muss. Es wurde Vorsorge getroffen, dass alle seine Stärke ergreifen können, der alle Vollkommenen retten wird, die durch ihn zu Gott kommen. Martin, das sind einige der schönsten Aussagen, die man nur lesen kann.
Sie zeigen einem, dass es eine Einladung an alle ist. Sie gilt jedem Einzelnen weltweit.
Man muss die Gerechtigkeit Christi annehmen. Und der Krieg gegen diesen Glauben ist einfach unfassbar. Wenn man an dieses ganze Konstrukt der Inquisition denkt, die es gab, um gegen diese Aussage Krieg zu führen.
Ja. Wegen der Kirche, denn die Kirche macht es.
Ja, und der Papst. Man muss deren Standpunkt einnehmen. Er ist immer noch der Führer der religiösen Welt.
Und jeder staunt ihm nach.
Jeder staunt ihm hinterher. Hier haben wir wieder Martin Luther, der über diesen Vers spricht. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn man den Charakter, die Herrlichkeit Gottes herausfinden will, dann betrachte dir das Angesicht Jesu Christi. Martin Luther sagt, die wichtigste Lektion und das Hauptstudium der Gottheit besteht darin, dass wir gut und richtig lernen, Christus zu kennen. der uns darin sehr gnädig vor Augen geführt wird. Wir bemühen uns darum, das Ansehen und die Freundschaft von Menschen zu gewinnen, damit sie uns ein wohlwollendes Angesicht zeigen. Wie viel mehr sollten wir unseren Herrn Jesus gewinnen, damit er uns gnädig sei? Petrus sagt, wachst in der Erkenntnis Jesu Christi, dieses mitfühlenden Herrn und Meisters, den jeder nur aus der Schrift kennenlernen sollte, worin er sagt, erforscht die Schrift, denn sie ist's, die von mir zeugt. Nun, Martin, wenn Sie ihn ablehnen, haben Sie dann wirklich gründlich die Heilige Schrift erforscht?
Nein, denn wenn man die Schrift gründlich durchforscht, muss das selbstlos sein, sodass man kein voreingenommenes, egoistisches Motiv hat.
Küsst den Sohn.
Ja.
Das kommt aus den Psalmen. Das ist Altes Testament.
Ja.
Lasst uns Menschen machen in unserem Bild.
Ja.
Da steht Mehrzahl. Er sprach mit Jesus. Sie behaupten, nein, er sprach mit den Engeln. Das ist lächerlich.
Denn die Engel, also das ergibt keinen Sinn.
Nein. Martin Luther hat einige wunderbare Dinge zu sagen. Ich weiß, dass ich die Sache sehr strapaziere. Aber diese Tatsache muss durchgearbeitet werden. Denn die ganze Welt lehnt ihn ab.
Weißt du was? Die Leute haben keine Zeit, um zu lesen.
Nein.
Also das ist jetzt ihre Zeit, du kannst es ihnen vorlesen.
Lass es uns lesen. Wenn Christus nicht Gott ist, dann ist weder der Vater noch der Heilige Geist Gott. Denn unser Glaubensartikel sagt es folgendermaßen. Christus ist Gott, zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Ruht jetzt der Zorn der ganzen religiösen Welt auf ihm?
Ja.
Es gibt viele, die viel von der Gottheit Christi sprechen, wie der Papst und andere. Aber die behandeln es wie ein blinder Mann, der über Farben spricht. Sie haben keine Ahnung. Wenn ich daher Christus sprechen und sagen höre, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann glaube ich sehr wohl unerschütterlich, dass die ganze Gottheit in einem ungetrennten und ungeteilten Wesen zu mir spricht. Verkündigt mir daher jemand einen Gott, der nicht für mich am Kreuz starb, werde ich diesen Gott nicht annehmen. Was hältst du davon?
Ich stimme dem hundertprozentig zu.
Was? Da liegst du mit der ganzen religiösen Welt im Streit.
Ich habe mich entschieden, dass ich das tun werde, worum Gott mich bittet, und nicht das, was die Welt erwartet.
Du möchtest also sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders?
Ich folge Martins Fußstapfen.
Er fährt fort. Die Heilige Schrift, besonders der heilige Paulus, schreibt Christus überall das zu, was er dem Vater gibt, nämlich die göttliche Allmacht, sodass er Gnade, Frieden, für das Gewissen Vergebung der Sünden, Leben, Sieg über Sünde, Tod und den Teufel geben kann. Nun außer der heilige Paulus beraubte Gott seiner Ehre und gebe sie einem anderen, der nicht Gott ist. Würde Paulus es wagen, solche Merkmale und Eigenschaften Christus zuzuschreiben, wenn dieser nicht der wahre Gott wäre? Man kann nicht sagen, dass er Gnade, Vergebung der Sünden und Sieg über den Teufel gibt, wenn er nicht Gott ist.
Nein, und Jesus hätte keine Anbetung annehmen können, wenn er nicht Gott wäre.
Ganz zu schweigen von Thomas, der ihn zu Füßen fällt und sagt, mein Herr und mein Gott. Dann zitiert er Jesaja und schreibt, und Gott selbst sagt, ich werde meine Ehre keinem anderen geben. Und für wahr kann niemand einem anderen das geben, was er nicht selbst hat.
Jesus starb am Kreuz, denn es wurde für jeden offensichtlich, dass er den Anspruch erhob, Gott zu sein.
Richtig, aber er bewies es durch die Auferstehung.
Ja.
Doch da man sieht, dass Christus Gnade und Frieden gibt, der Heilige Geist ebenso und von der Macht des Teufels Sünde und Tod erlöst, ist es höchst sicher, dass er eine unendliche, unermessliche, allmächtige Macht besitzt, gleich dem Vater. Wir dürfen an keinen anderen Gott denken außer Christus. Das ist ein Stein des Anstoßes, Martin. Dass er eine unendliche, unermessliche, allmächtige Macht besitzt, gleich dem Vater. Wir dürfen an keinen anderen Gott denken außer Christus und dass Gott, der nicht aus dem Munde Christi spricht, kein Gott ist. Gott verband sich im Alten Testament mit dem Thron der Gnade. Dort war der Ort, an dem er hören würde, solange das Regelwerk und die Herrschaft des Mose bestand und gedieh. Auf ähnliche Weise wird er immer noch keinen Menschen und kein Menschenwesen hören als nur durch Christus. Würdest du dieser Aussage zustimmen?
Zu 100%.
Das ist eine sehr machtvolle Aussage.
Sie verursacht eine große Spaltung, denn das ist der einzige Weg.
Wenn er der einzige Weg ist, wird er durch keinen Mund außer den Mund Christi hören. Wie die Juden hin und her liefen, um hier oder dort zu räuchern und zu opfern und Gott an verschiedenen Orten zu suchen, ohne auf die Stiftshütte zu achten, so ist es auch heute. Wir suchen Gott überall. Aber wenn wir ihn nicht in Christus suchen, finden wir ihn nirgends. Martin, was macht das mit den religiösen Systemen?
Das bringt sie alle in Verlegenheit.
Martin Luther besaß erstaunliche Einsicht. Nun, ich nahm Christus als Konsequenz der Schrift an. Lange bevor ich diese Aussagen las.
Ja.
Lange zuvor.
Ich habe diese Aussagen hier zum ersten Mal gelesen.
Diese Aussagen beeinflussten mein Denken also überhaupt nicht.
Nein.
Aber es bestätigt mich in meinem Denken.
Ja, es bestätigt mich. Ich stimme dem zu, denn ich denke genauso, durch mein Bibelstudium.
Lass uns jetzt etwas Trauriges lesen. Etwas sehr Trauriges. Worin Martin Luther wieder recht hatte. Doch leider lag er bei einer Sache falsch. Wirklich traurig, Luther. Aber hier sind deine Hoffnungen zerschlagen. Doch was für einen verschlagenen und mächtigen Geist der Teufel doch besitzen muss, der die Herzen guter und frommer Menschen beladen kann und sie mit seinen feurigen Pfeilen von diesem vortrefflichen Trost wegzieht und sie andere Überlegungen über Christus anstellen lässt, dass er nicht ihr Hohepriester sei, sondern sich bei Gott über sie beschwert, dass er nicht der Hüter ihrer Seelen sei, sondern ein strenger und wütender Richter. Der Teufel versucht schon immer mit allen Mitteln, den Charakter Gottes falsch darzustellen. Der Herr sagte zu Christus, herrsche inmitten deiner Feinde. Andererseits beansprucht der Teufel, Fürst und Gott der Welt zu sein. Er ist deshalb der eingeschworene Feind Jesu Christi, seines Wortes und derer, die diesem Wort ernsthaft und ohne Betrug folgen. Wenn man also dem Wort folgt, dann bekommt man Ärger?
Ja, dann steckt man im Kampf zwischen Christus und Satan. Nochmals, man kann da nicht dazwischen stehen, dann wird man zerdrückt.
Man muss den einen oder den anderen annehmen. Dann fährt er fort und sagt, es ist unmöglich für Jesus Christus und den Teufel unter demselben Dach zu bleiben. Das ist genau das, was du gerade sagtest. Der eine muss dem anderen weichen, der Teufel Christus. Die Juden und die Apostel waren für eine Weile unter demselben Dach. Und die Juden plagten und verfolgten die Apostel und deren Nachfolger. Doch nach einer Weile wurden sie selbst von den Römern hinausgeworfen. Genauso wenig können die Lutheraner und die Papisten zusammenhalten. Eine Partei muss nachgeben und mit dem Segen und der Hilfe Gottes werden das die Papisten sein. Es tut mir leid, Martin Luther, dir sagen zu müssen, dass die Lutheraner 500 Jahre später kapituliert haben, in ökumenischen Gremien sitzen und die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterzeichnet haben. Also deine Nachfolger haben nachgegeben. Als Institution, Martin Luther.
Ja.
Aber es gibt Einzelne in deiner Kirche, die du auf dieser Welt aufgebaut hast, die es annehmen werden, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.
Der Einzige.
Ja, als der Einzige. Und sie werden sich von all diesen Institutionen trennen, die ihn zu weniger gemacht haben, als er ist. Martin, stell dir das einmal vor, einen einfachen Menschen zu nehmen und seine Autorität über die von Jesus Christus zu stellen. Ist das nicht eine Beleidigung?
Ja, das ist es. Aber die anderen Religionen machen das mit dem Ich. Sie stellen das Ich dahin. Wir haben das in der vergangenen Folge gesehen. Man ist selbst Gott. Man ist göttlich.
Unglaublich. Hier ist ein anderes Zitat von Martin Luther. Der Zorn, den der Teufel auf den Sohn Gottes und die Menschheit hat, ist grimmig und verschlingend. Ich habe einmal gesehen, wie ein Wolf Schafe zerriss. Wenn der Wolf in eine Schafshürde kommt, frisst er keines, bis er alle getötet hat. Und dann beginnt er zu fressen und denkt dabei, alle zu verschlingen. Gerade so ist es mit dem Teufel. Ich habe jetzt Christus gepackt, denkt er sich. Und bei Zeiten werde ich mir auch seine Jünger schnappen. Doch die Torheit des Teufels ist, dass er nicht sieht, dass er es mit dem Sohn Gottes zu tun hat. Er weiß es nicht, dass es am Ende sein Verderben sein wird. Es wird geschehen, dass der Teufel Angst haben muss vor einem Kind in der Wiege. Denn wenn er nur den Namen Jesus hört, der im wahren Glauben gesprochen wird, kann er nicht bleiben. Der Teufel würde eher durchs Feuer laufen, als dort bleiben, wo Christus ist. Deshalb wurde zu Recht gesagt, der Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten, dass er nicht bleiben kann, um Jesus Christus zu hören oder zu sehen. Martin, Christus wird der Sieger sein.
Ja.
Warum nicht für die Seite des Siegers entscheiden?
Nun, er hat im Grunde schon gewonnen.
Ja.
Er hat den Sieg über Satan in der Wüste und am Kreuz. Und er kommt nur noch, um die Seinen zu holen.
Ja, er besiegte ihn in der Wüste und er bezahlte den Preis für unsere Sünden am Kreuz. Beides wird von den etablierten religiösen Systemen verleugnet. Martin, das ist doch, was wir verstehen müssen. Wenn wir uns nicht an Christus klammern, haben wir eine vergebliche Religion. Martin Luther fährt fort. Nichts ist sicherer als das, dass derjenige, der Christus nicht im Glauben erfasst und sich darin tröstet, dass Christus für ihn zum Fluch gemacht wurde, selbst unter diesem Fluch bleibt. Da ist der ganze Katholizismus dahin.
So ist es. Wenn man also Christus nicht seine Sünden tragen lässt, dann trägt man sie selbst.
Deshalb haben sie ein Fegefeuer.
Oh ja.
Man kann selbst dafür bezahlen. Und nur der Papst kann einen von der Strafe befreien. Das ist so ein lächerliches System. Und es verneint die biblische Geschichte völlig. Je mehr wir uns durch Werke abmühen, um Gnade zu erlangen, desto weniger wissen wir, wie wir Christus ergreifen. Denn wo er nicht durch Glauben erkannt oder verstanden wird, kann auch weder Rat noch Hilfe oder Trost erwartet werden. Und so quälen wir uns zu Tode. Und genau das machte Luther. Bevor er erkannte, dass Christus sein Erlöser war, peinigte er sich selbst.
Ja.
Hier ist eine andere Quelle. Es stammt aus From Heaven with Love. Die jüdischen Führer verharrten in dem alten Trott der Überlieferungen und Zeremonien. Ihre Herzen waren hart geworden wie die ausgedörrten Weinschläuche. Da sie sich mit einer Gesetzesreligion begnügten, konnten sie unmöglich Verwahrer der lebendigen himmlischen Wahrheit werden. Es war unmöglich, und das ist es immer noch.
Das ist wahr.
Sie wünschten nicht, dass ihrer Religion auch nur ein neues Glaubenskörnchen hinzugefügt werde. Der Glaube, der durch Liebe tätig ist und das Herz reinigt, fand keinen Platz in der Religion der Pharisäer. Denn diese Religion bestand aus frommen Zeremonien und Menschengeboten. Alle Bemühungen, die Lehren Jesu mit der überkommenen Religion zu vereinen, mussten fehlschlagen. Die lebendige göttliche Wahrheit musste dem gärenden Wein gleich die alten verrotteten Schläuche pharisäischer Überlieferung zum Bersten bringen.
Das ist sehr gut ausgedrückt.
Das ist brillant.
Das ist auch heute noch wahr.
Ja.
Jegliche Tradition muss verschwinden.
Ja, sie muss weg, wenn man Jesus nicht annimmt. Als sie ihn ablehnten, blieben ihnen nur noch Zeremonien und Traditionen. Zeremonien und Traditionen ohne Christus.
Ja.
Die so nutzlos bei der Erlösung sind wie die Götter der Hindus.
Weißt du, wie viele Menschen wegen der Tradition in Babylon feststecken, weil ihre Väter in dieser Kirche waren oder ihre Väter Teil davon waren und ihre Familie? Wir müssen uns sehr vor der Tradition vorsehen.
Wie ist es mit der Tradition? Verneint sie das Gesetz Gottes?
Ja.
Sagte Jesus nicht, vergeblich verehrt ihr mich, da ihr Gebote lehrt, die nichts als Menschengebote sind? Und ihr verlasst das Gebot Gottes für eure Traditionen? Also sie lehnen Jesus Christus nicht nur als ihren Erlöser ab, sondern sie lehnen seine Herrschaft, seine Regierung ab. Sie lehnen sein Gesetz ab. Wenn man Christus ablehnt, hat man keinen Erlöser. Und wenn man sein Gesetz ablehnt, dann ist man ein Sünder.
Also wenn man Christus annimmt, aber sein Gesetz nicht annimmt, befindet man sich immer noch auf der gleichen Seite wie Menschen, die Christus ablehnen. Denn man kann es nicht trennen.
Der Teufel sitzt wie die Made im Speck. Ein Gesetzesglaube kann niemals Menschen zu Christus führen. Stimmt das mit dem überein, was Martin Luther sagte?
Ja.
Denn er ist ohne Liebe und ohne Christus. In Gottes Augen sind Fasten und Beten in selbstgerechten Geist geübt verabscheuungswürdig. Sehr harte Worte. Aber wir lasen das bei Micha.
Genau.
Die feierliche Zusammenkunft zum Gottesdienst, der Ablauf der religiösen Handlungen, die zur Schau gestellte Demut und die großartige Opfergabe künden davon, dass der Täter dieser Werke sich selbst für gerecht hält und einen Anspruch auf das Himmelsreich habe. Welch eine Täuschung! Mit unseren eigenen Werken können wir uns niemals die Seligkeit erkaufen. Man kann Böcke, Schafe und Stiere opfern, so viel man will. Man kann Tempel bauen und Zeremonien verherrlichen, doch es ist bedeutungslos.
So ist es. Ohne Christus bedeutet das nichts.
Bevor jemand im wahrsten Sinne des Wortes ein Christusgläubiger zu sein vermag, muss er von seinem Ich frei sein. Nur aus einem Menschen, der seinem Ich entsagt hat, kann der Herr eine neue Kreatur schaffen. Neue Schläuche können dann mit neuem Wein gefüllt werden. So beseelt die Liebe Christi den Gläubigen mit neuem Leben. In jedem, der auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens blickt, wird das Wesen Christi offenbar werden. Martin, der Charakter, das Wesen Christi war, siehe, ich komme um deinen Willen, o Gott, zu tun, in der Buchrolle ist von mir geschrieben. Martin, lass mich dir eine Frage stellen. Braucht die Welt eine wahre Erweckung?
Ja.
Nicht eine Erweckung, die sich auf Hype oder Tempel, Jerusalem, Israel oder Zionismus oder Fratelli Tutti stützt. Oder was auch immer.
Nein. Nein, eine biblische Erweckung.
Okay. Wir brauchen also ein Wiederaufleben des wahren Glaubens. Das stammt aus dieser wunderbaren Quelle, dem großen Kampf. Der Apostel Paulus sagt, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Wenn man die Wahrheit sagt, wird man ein Feind der Menschheit sein.
So ist es.
Und die führende Figur wird dabei der Papst sein.
Ja.
Weshalb ist es dann aber so, dass Verfolgung offenbar mehrheitlich abgeflaut ist? Der einzige Grund liegt darin, dass sich die Kirche der Welt angepasst hat und deshalb keinen Widerstand mehr erregt. Die Religion unserer Tage hat nicht den reinen und heiligen Charakter, der den christlichen Glauben in den Tagen Jesu und seiner Apostel auszeichnete. Weil man mit der Sünde gemeinsame Sache macht, die großen Wahrheiten des Wortes Gottes gleichgültig betrachtet und wenig lebendiger Glaube in der Gemeinde vorhanden ist, ist das Christentum in der Welt anscheinend so beliebt. Lassen wir den Glauben und die Kraft der ersten Christengemeinde neu aufleben, dann wird auch der Geist der Verfolgung wieder lebendig und das Feuer der Verfolgung neu entfacht werden. Warum wurde Stephanus gesteinigt?
Weil er sagte, dass Christus der einzige Weg ist.
Warum wurde Petrus ins Gefängnis gesperrt?
Aus dem gleichen Grund. Und warum wurde Paulus enthauptet?
Wegen genau dieser Dinge. Offenbarung 17, Vers 12. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Die Nationen der Welt werden im Einklang mit dem Papsttum stehen. Geht der Papst jetzt nicht zu COP28?
Ja, das erste Mal persönlich.
Aha. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Wenn man seine Macht und Herrschaft dem Tier gibt, verwirft man den Stein. Und er wird einem zum Stein des Anstoßes. Man verwirft, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ist es nicht so?
Und das stößt einen leider aus dem Erlösungsplan heraus.
Die päpstliche Kirche wird ihren Anspruch auf Unfehlbarkeit nie aufgeben. Sie besteht darauf, in allem, was sie bei den Verfolgungen derer, die ihre Glaubenssätze verwarfen, getan hat, recht gehandelt zu haben. Und würde sie nicht die gleichen Taten wiederholen, falls sich Gelegenheit dazu bieten sollte? Beseitigte man die jetzt von weltlichen Mächten auferlegten Schranken und setzte man Rom wieder in seine frühere Machtstellung ein, dann würde sich sofort eine Wiederbelebung seiner Gewaltherrschaft und Verfolgung zeigen. Sagte er nicht schon, dass Fundamentalisten, die der Bibel so glauben, wie es dasteht, ein Fluch sind und aus der Gesellschaft entfernt werden sollten?
Und er möchte, dass die Vereinten Nationen mehr Biss bekommen. Das bedeutet, dass sie mehr Macht haben, mit Gesetzen und all dem. Sie wollen also diese Macht zurückhaben. Es passiert schon.
Die Bibel sagt, küsst den Sohn, sonst werdet ihr vernichtet. So sehr auch Glaube und Frömmigkeit schwinden, so gibt es in den Kirchen doch noch wahre Nachfolger Christi. Martin, überall sehnt man sich nach mehr als all diesen Hype oder Zeremonien und Krieg über verweste Infrastruktur.
Ja, sehr gut ausgedrückt.
Es gibt also Menschen in vielen Kirchen und sie suchen das Licht in all dieser Finsternis. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Zu der Zeit werden sich viele von den Kirchen trennen, in denen die Liebe zur Welt die Stelle der Liebe zu Gott in seinem Wort eingenommen hat. Viele Prediger und Laien werden mit Freuden jene großen Wahrheiten annehmen, die Gott hat verkündigen lassen, um ein Volk auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Martin, ich möchte einen Aufruf an die christlichen Kirchen machen. Kehrt doch zu den Anfängen zurück.
Jetzt! Es gibt keine Zeit mehr als jetzt. Wir befinden uns am Ende.
Unsere Botschaft ist unverändert das, was Petrus an Pfingsten sagte. Und er warf den Juden vor, dass sie den Gerechten verfolgt und getötet hatten. Wir müssen das Gleiche tun. Wir müssen der Welt sagen, dass dieser eine, den sie abgelehnt haben, dass dieser Stein des Anstoßes der einzige Weg zur Erlösung ist. Dann können wir sagen, es spricht der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Wir stehen kurz vor dem Kommen Christi. Ist es nicht an der Zeit, ihn anzunehmen?
Keine Zeit ist besser dafür als das Jetzt, die Gegenwart.
Keine andere Zeit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, die Welt ist wild entschlossen zur Vernichtung. Sie rennen mit atemberaubender Geschwindigkeit auf den Abgrund zu. Du streckst ihnen die Hände entgegen, wie du es auch vor 2000 Jahren gemacht hast, und sagst ihnen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Wir sind beladen, wir brauchen diese Ruhe, diese Erquickung. Hilf uns, das anzunehmen, die Gerechtigkeit Christi anzunehmen und auch zu akzeptieren, dass es keinen anderen Weg gibt, wie man erlöst wird, außer durch diesen Stein des Anstoßes, der vor 2000 Jahren verworfen wurde und den die meisten auch heute wieder verwerfen wollen. Gib uns die Weisheit und die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir die richtige Entscheidung treffen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.